Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. September 2024 mit der Ukraine,
dem Sicherheitspaket,
Venezuela,
Friedrich Schorlemmer,
Shamjaf zu Umweltschützern,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
einem Limerick der Woche,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Sehr schön. Ich habe einen Nachtrag zur letzten Woche und zwar zum sogenannten legislativen Fußabdruck, hatte ich ja kurz erzählt. Daraufhin hat unser Hörer Michael eine lange Mail geschrieben, in der er mich völlig zu Recht korrigiert hat. Denn seit dem 30. Juni 2024, also seit nicht ganz 3 Monaten, gibt es den sogenannten exekutiven Fußabdruck.
Mhm.
Den konnte ich nicht finden, weil ich nach einem legislativen Fußabdruck gefunden habe. Und nach diesem exekutiven Fußabdruck muss die Bundesregierung jetzt tatsächlich darlegen, inwieweit Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter wesentlich zum Inhalt eines Gesetzesentwurfs beigetragen haben. Das heißt, bei uns exekutiver Fußabdruck, in anderen Ländern ist es eben der legislative Fußabdruck, weil bei uns die Gesetze ja von der Exekutive gemacht werden. So,
Die werden noch nicht von der Exekutive gemacht. Wo kommen wir denn jetzt hin?
Da letztendlich vorbereitet.
Und, ja, okay. Ja, ne, also, das Parlament bringt selten Gesetze ein. Ja,
ja, also im Wesentlichen in den Ministerien. So. Ausgearbeitet, dann vielleicht nochmal im Kabinett gesprochen und so weiter. Aber genau, also deswegen heißt der bei uns halt anders. Und deswegen konnte ich, als ich letzte Woche dazu was gesucht habe, dazu nicht viel finden. Die wichtige Frage ist ja aber nicht der Name, sondern was bringt der denn? Und das schätzt unser lieber Hörer Michael so ein, dass es ein letztendlich ein Fußabdruck light ist, indem man einfach nur angibt, wie es eben auch da drin steht, inwieweit Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter wesentlich zum Inhalt beigetragen haben. Was das genau heißt, also ne, wie das dann genau umgesetzt werden muss, ist halt nicht klar vorgegeben und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich das auf das Minimalste, was irgendwie notwendig ist, beschränken wird. Also wie aussagekräftig das dann ist, bleibt total abzuwarten.
Hm.
Sicher ist eher, dass das Ganze ein ziemlich bürokratischer Aufwand ist, also zusammen auch mit dem Lobbyregister zusammen gedacht. Und da sagt er, das klingt so, als wäre es so ein FDP-Argument, ne? Also Bürokratiemonster. Mhm. Tatsächlich schadet das aber vor allem den Organisationen, die kleiner sind und weniger Zeit und Geld haben, diesen bürokratischen Aufwand zu überwinden. Also kleinere NGOs.
Ja, leuchtet ein.
Leuchtet ein. So. Und dann hat er noch sehr, sehr viel mehr Kontext zu diesem Thema geliefert. Es war wirklich eine lange Mail, deswegen hat er auch keinen Kommentar geschrieben, weil es gar nicht in unser Kommentarfeld gepasst hätte. Aber ein Satz ist so gut und wichtig und treffend, dass ich ihn hier noch unbedingt zitieren wollte, weil er sagt, die meisten Probleme werden nicht durch eine Verschärfung oder Regulierung der Dokumentationspflichten für Lobbyisten gelöst und auch schon gar nicht verhindert, weil Lobbyismus ja auch Teil des demokratischen Prozesses ist, sondern er sagt, ich zitiere weiter, wenn ich mir eure Folge aus dem Juni 2021 anhöre, da hatten wir ja über Lobbyismus gesprochen und mir die in den Shownotes verlinkten Fälle anschaue, dann handelt es sich in erster Linie um problematisches Verhalten von Politikern und nicht von Lobbyisten. Und das ist genau sein Punkt, dass er sagt, naja, am Ende tragen ja Politikerinnen und Politiker die Verantwortung für schlechte Entscheidungen. Wenn sie korrupt sind, wird das auch durch einen Fußabdruck nicht öffentlich werden.
So. Ja, klar, wenn ich Lobbyist bin und irgendwo steht eine Tür schon offen, gehe ich natürlich umso lieber da durch.
Ne? Ja.
Oder wer betrogen wird, hat halt nicht aufgepasst, kann man auch sagen. Das Ganze ein bisschen wohlwollender zu formulieren. Ja, klar, verstehe.
Ja, das alles muss man mit ein bisschen, mit einem Körnchen Salz, wie es immer so schön heißt, nehmen.
Cum grano salis.
Genau, weil Michael ist selbst Lobbyist und zwar beim Verband der Chemischen Industrie, EVVCI. Hm. Und falls jetzt alle neugierig geworden sind und auch einen ellenlangen Text gerne von ihm lesen wollen, dann verlinke ich euch, was er im Blog Politische Ökonomie geschrieben hat. Da hat er sich sehr intensiv mit Gesetzgebungsverfahren auseinandergesetzt. Ist zwar fast schon ein Jahr alt, aber trotzdem ist vieles davon nicht alt geworden, so, sondern stimmt heute noch genauso. Und viele der Punkte, die er in seiner langen Mail auch aufgelistet hat, sind da auch noch mal drin. Ja, das als Nachtrag.
Ich habe fast die komplette Vorbereitungszeit der Sendung heute damit verbracht, ein Argument zu formulieren. Das wird ein entsetzlich langer Vortrag, aber wir haben ja Kapitelmarken. Das heißt, du kannst, also Vorbemerkung, ich bin diese Woche oder fahre auch noch diese Woche extrem viel Auto, bis jetzt schon 1500 Kilometer. Und da höre ich dann immer entsprechend viel Radio. Und ich höre Radio ja nicht wegen der Musik, außer Byte FM. Aber die kann man nicht überall empfangen. Das heißt, ich höre mal Deutschlandfunk. Naturgemäß, weil ich in Süddeutschland unterwegs bin, höre ich den ganzen Tag Bayern 2 oder Bayern, früher hießen die Bayern 5, die heißen jetzt, glaube ich, Bayern 24 oder irgendwie sowas, weil die müssen ja alle diese bescheuerten Namen, oder? RBB 24, BR 24. Ja, Leute, ihr sendet rund um die Uhr. Jedenfalls.
Ja, vor allem gibt es Radiosender, die nicht rund, ein paar vielleicht noch.
Aber vielleicht ja wollen die damit auch zum Ausdruck bringen, vielleicht wollen die damit auch irgendwie zum Ausdruck bringen, dass 24 Stunden live moderiert wird, weil die meisten Sender haben ja nachts keine Moderatoren im Studio. Ja. Ich weiß, es ist halt albern. Das ist genauso wie Ende der 90er hieß irgendwie alles, was modern klingen wollte, 2000.
Ja.
Als nächstes hören wir dann RBB 24 3000 for you.de oder ich weiß, for you war so ein Ding aus den 80ern dann. Hm. Naja, also ich bin viel Auto gefahren, habe entsetzlich viel Radio gehört und in meiner Wahrnehmung gab es diese Woche genau zwei Themen. Irgendwas mit Ukraine und Migration.
Komme ich gleich zu.
In der Ukraine ist Krieg, ist real. Egal, wo ich bin, egal, wo ich hinkomme, mit Leuten rede und mich umgucke und, scheint mir diese vermeintliche Krise rund um die Migration eher nicht so ganz real zu sein. Jetzt, Politikerinnen und Politiker haben viel geredet, die Innenministerin, dann gab es diese Pressekonferenz, eine Bundespressekonferenz mit Faeser, Buschmann und Baerbock. Die senden gerade so eine Botschaft, wir tun, was in unserer Macht steht. Guck mal, was wir für einen großen Hammer haben. Getrieben dürften die sein von den Wahlergebnissen, den Prognosen im Osten. Und was ich sehr interessant finde, ist, gegen das, was da so aussieht wie ein Rechtsruck und vermutlich auch einer ist, sind sogar die Grünen nicht gefeit. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich kann sogar verstehen, warum das so ist. Ich kann es natürlich nicht billigen. Faeser hat gesagt, dieses Sicherheitspaket, was sie jetzt vorgestellt haben, also ein Paket von Regeln, Gesetzen, Vorschriften, dass Migration und innere Sicherheit irgendwie miteinander verknüpft, wie ich finde, unzulässigerweise. Faeser sagt, dieses Sicherheitspaket, das garantiert Freiheit und Sicherheit. Und das halte ich für Unsinn, aus mehreren Gründen. Also aus mehreren, sagen wir mal, externen Gründen, aber auch in sich ist das schon Unsinn, weil nicht Sicherheit garantiert Freiheit, sondern Freiheit garantiert Sicherheit. Wenn nämlich Sicherheit, Freiheit garantieren würde, müsste ich als Politiker bloß für maximale Sicherheit sorgen und dann wären alle frei. Dummerweise würde ich dann aber auch als Staat gleichzeitig für Unfreiheit sorgen müssen, weil wenn jemand abweicht, ist er im Zweifelsfall ein Sicherheitsrisiko.
Ja.
Auf der anderen Seite ist das Problem mit der Freiheit halt, dass zu viele Menschen nicht wirklich verstehen, was das ist und das gerne verwechseln mit der Freiheit alles zu tun, wozu sie Lust haben. Also Freiheit ist, die Freiheit, andere einschränken zu dürfen, was dann für die Eingeschränkten wieder Unsicherheit bedeuten würde. Und da gibt's halt so ein Spannungsverhältnis, sehe ich auch. Aber wenn du als Basis deiner Gesellschaftsordnung die Sicherheit wählst, wirst du zwangsläufig in einer Tyrannei enden. Wenn du die Freiheit wählst, wirst du zwangsläufig kontinuierlich sehr viel Aufwand für politische Bildung betreiben müssen. Und das ist halt mit so Leuten, ne, die alte Kritik, mit so Leuten, deren politischer Horizont längstens 4 Jahre weit entfernt liegt, mit so Leuten ist es halt schwer zu machen. Und als ich das gedacht habe, habe ich gedacht, interessanterweise sind die persönlichen Horizonte von Politikerinnen und Politikern viel weiter als 4 Jahre entfernt. Und eventuell, und das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber eventuell könnte man auf dem Umstand was aufbauen, um von denen vernünftige statt kopflose Entscheidungen zu kriegen. Müssen wir mal gucken. Was man dazu natürlich bräuchte, ist eine verlässliche vierte Gewalt. Und die, Moment, Apropos, Falk Steiner hat heute Morgen das Ding in der vierten Gewalt, nämlich im Deutschlandfunk, kommentiert. Oder für die Einfältigen, Falk Steiner hat seine persönliche Meinung dazu gesagt, weil heutzutage steht ja immer Meinung da. Und der endet mit dem Satz, und den unterschreibe ich, dieses Sicherheitspaket selbst ist gefährlicher als alle damit bekämpften Bedrohungen.
Ja.
Und dann dachte ich so, was ist ja eh so ein Problem in dieser Diskussion, es ist ja alles immer ganz schrecklich, Notlage, sagt Friedrich Merz. Und das Beste gegen Schrecken ist Kenntnis, also habe ich mir Zahlen angeguckt. Die Zahlen kommen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Hochgerechnet aufs Gesamtjahr wäre mit circa 262.000 Anträgen zu rechnen, also gut eine Viertelmillion. Die wenigsten Anträge hatten wir 2020, da waren es gerade mal 120.000. Mm, cool. Die meisten Anträge hatten wir 2016, da war es eine Dreiviertelmillion, 750.000. Und letztes Jahr hatten wir sogar noch mehr, nämlich 350.000. Insgesamt ist aber über die letzten 10 Jahre ein Trend zu sehen, der leicht nach oben geht. Also hast du diese Ausreißer 2015, 16, dann war es halt sehr, sehr niedrig. Also
Corona.
Wie auch immer.
Corona-Pandemie.
Wahrscheinlich, ach ja, stimmt auch. Ja, ja, ja.
20 ist natürlich Corona-Pandemie grenzendicht. Klar.
Ja, stimmt, hast recht. Ja, ja, ja. Wie auch immer, wir sind weit davon entfernt, eine Notlage zu haben, wie Friedrich Merz das genannt hat. Und wer das trotzdem behauptet, ist ein Populist. Und ein Populist ist jemand, der eine dramatische, riesige Gefahr beschwört und gleichzeitig eine Lösung präsentiert für diese dramatische Gefahr, die bei genauerem Hinsehen gar nicht so dramatisch ist. Bestes Beispiel, man verzeihe, die Judenverfolgung ab 1933 im Deutschen Reich. Damals hatte das Deutsche Reich 66 Millionen Einwohner. Schätz mal, wie viele davon Juden waren.
Oh, ich... keine Ahnung.
Schätz einfach mal, hau mal raus.
Vielleicht 10? Na, nicht mal.
Was? Nee.
Millionen, nein.
Hau einfach raus.
5 Millionen.
500.000.
Ah, siehst du, noch ein Zehntel davon.
Weniger als 1% der Gesamtbevölkerung. Hm. So. Und trotzdem ist da so eine Gefahr beschworen worden von den Populisten, die dann tatsächlich hinterher auch das gesamte Volk vertreten haben. Was ist das, Volkstribune sozusagen? Das mag ein bisschen ein unangemessener Vergleich sein. Ich finde aber, der funktioniert sehr gut, um zu erklären, wie Populismus funktioniert.
Wobei ja tatsächlich das Hauptkennzeichen, hast du gerade so nebenbei nur erwähnt, dass sie eben sagen, sie vertreten das wahre Volk oder die wahre Meinung des Volkes, die sie sich ja selber ausdenken auf eine Art und Weise.
Aber die wahre Meinung des Volkes ist ja gleichzeitig die einzig gangbare Lösung.
Genau.
Und was die Populisten da machen, das ist eine sogenannte Moral Panic zu erzeugen. Das ist ein soziologischer Begriff aus den 1970er Jahren. So eine Moral Panic kommt gelegentlich auch mal von alleine, weil alle Leute durchdrehen, dann ist es eher eine Massenpanik, weil eine Moral Panic hat auch immer mit sozialer Kontrolle zu tun. Also wenn die Leute alle durchdrehen, die drehen halt durch in der Regel, weil sie schlecht informiert sind. Hexenverbrennung. Hauptsächlich wird so eine Moral Panic aber geschürt eben, um diese soziale Kontrolle auszuüben. Und was dabei passiert ist, dass ein reales Ereignis aufplustert, bis weite Teile der Gesellschaft das als tatsächliche, umfassende Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung wahrnehmen und die Politik sich zum Handeln genötigt fühlt. Also, es gibt einen Trend. Ja? Es gibt irgendeinen Trend. Innerhalb dieses Trends gibt es besorgniserregende Anekdoten. Die werden alle miteinander verknüpft in diesem Trend und dann als bedrohlich für die Gesellschaft behauptet. Mein Lieblingsbeispiel ist, die etwas Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an die Satanisten. Erinnerst du dich dran? Die Moral Panic, ich wusste in die 1990er Jahre, auf überall Satanisten. Der Trend war, die Leute haben der Kirche nicht mehr geglaubt. Mhm. Dann gab es einige Bekloppte, die Hühner geköpft haben nachts am Friedhof. Da hat RTL gefilmt und auf einmal sind alle völlig durchgedreht. Noch davor, Rockmusik. Die Beatles, das war eine Moral Panic. Mhm. Computerspiele, das ist eine Moral Panic. E-Scooter in unseren Städten würde ich als Moral Panic sehen, weil funktioniert super. Jedem und jeder von uns ist so ein Ding schon mal auf den Sack gegangen.
Klar.
Den Frauen nicht so, den eher auf den Keks. Also gehen die Dinger, Achtung, allen auf den Keks und zwar immer, also werden sie abgeschafft. Siehe Paris. Mhm. Geht mit Handynetzen genauso übrigens. Ne? Jeder und jede von uns war schon mal von einem miesen Netz betroffen. Was aber noch lange nicht bedeutet, dass alle davon betroffen sind, weil alle impliziert immer, ja, wird aber gerne genauso diskutiert. So, also Überbetonung von Einzelfällen, die für die gesellschaftliche Realität aber eigentlich unbedeutend sind. Und wenn man die Leute, die so eine Panik schüren, dann so mehr oder weniger widerlegt und ihnen erklärt, was sie da gerade machen, weil das ist ja, wie man Demagogen und wie man Fundamentalisten stellt, ihnen zu sagen, was sie strukturell machen und gar nicht auf ihre Inhalte einzugehen. Wenn du die also so widerlegst, dann kommen so Scheinargumente, die hast du auch schon mal gehört. Wenn nur ein Kind weniger entführt wird, dann hat es sich schon gelohnt.
Ja.
Was sie aber fordern, ist die lückenlose Überwachung aller.
Ja. Ja,
weil Maximalforderungen sind auch so ein Ding, was den Populismus fast immer begleitet. Und andere Lösungsmöglichkeiten werden überhaupt nicht diskutiert. Jedenfalls nicht ernsthaft, wie bei den E-Scootern. Weil wir wissen ja alle, dass die Dinger weggehören. Also brauchen wir gar nicht erst drüber nachzudenken, wie wir vielleicht dafür sorgen könnten, dass dieser praktische neue Trend, weil die Dinger sind ja durchaus nützlich.
Ja, voll.
Dass die nicht quer auf dem Gehweg stehen oder wie wir vielleicht dafür sorgen können, dass nicht ständig besoffen damit gefahren wird.
Gerade Paris hatte da ja eigentlich eine super Lösung, deswegen habe ich das umso weniger verstanden, dass sie es verboten haben.
Es scheint ja in Paris gerade dort trotzdem nicht funktioniert zu haben. Also gab es ja viel zu viele Unfälle mit den Dingern. Aber halt auch wieder, wie viele gibt es eigentlich mit Autos?
Ja, gut.
Ja, so, die Treiber so einer Moral Panic, einer moralischen Panik, sind in der Regel die Medien. Erst fangen so die Sensationslüsternen an, ne, so RTL filmt Satanisten. Dann ziehen die Seriösen nach, weil die denken, oh, da scheint was zu passieren. Dann kommt die Politik und bietet Lösungen an. Manchmal reicht es, die Panik bloß politisch zu diskutieren. Dann fällt die in sich zusammen, ne, die Satanisten. Es gab jetzt keine Satanistengesetze, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Manchmal handelt die Politik, dann bricht die zusammen, wie die E-Scooter. Und was ich momentan habe, ich habe momentan den Eindruck, dass wir nicht nur in eine Moral Panic verfallen sind bezüglich Migranten, sondern dass es auch einen neuen Treiber gibt, dem wir noch nichts entgegenzusetzen haben. Und das sind die Populisten.
Ja.
Die haben sich in den letzten Jahren viel stärkeres Gehör verschafft, als sie früher hatten. Die Socials, die öffentlich-rechtlichen Talkshows, die null noch auf Erkenntnisgewinn ausgelegt sind, sondern nur noch auf Krawall. Und mittlerweile sind es diese Leute, also die Populisten, die moralische Paniken auslösen, um soziale Kontrolle auszuüben. Weil die nämlich gelernt haben, die seriösen Medien, die vergleichsweise langsam sind, derart vor sich herzutreiben, dass sie dem Druck nicht mehr gewachsen sind, dem nichts entgegensetzen können. Jetzt, Schlenker, genau das glaube ich bei diesem sogenannten Sicherheitsgesetz zu sehen. Der Trend ist Einwanderung, die Einzelfälle sind Attentate, die Panik ist, Einwanderer sind im Zweifelsfall Attentäter und die einzig denkbare Lösung ist Einschränkung der Freiheit aller Menschen in Deutschland. Da stehen dann so drin so Messerverbote.
Ja.
Ja, wenn du das ordentlich anwendest, dann darfst du nicht mal mehr das Messer zum Kuchenschneiden auf dem Weihnachtsmarkt im Bus mitnehmen. Gesichtserkennung. Um Einzelne zu finden, musst du alle überwachen. Ansonsten brauchst du keine Gesichtserkennung zu machen. Außerdem kommt da noch obendrein, und da glaube ich, dass es das Gegenteil davon ist, für mehr Sicherheit zu sorgen. Ich zitiere, Schutzsuchende, für die laut Dublin-Regelung ein anderer europäischer Staat zuständig ist, sollen künftig keine Sozialleistungen mehr erhalten, wenn der zuständige Mitgliedstaat der Rücknahme zugestimmt hat.
Das sagt übrigens selbst das BKA. Dass es die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften und die prekäre Situation von Geflüchteten ist, oft die prekäre Situation von Geflüchteten ist, dass die sich radikalisieren oder dass sie gewalttätig werden. Das BKA.
Prekariat macht straffällig.
Ja.
Ganz einfach. Wenn ich kein Geld habe, klaue ich.
Ja, eben.
Genau. Wenn ich den ganzen Tag wie ein Arschloch behandelt werde, verhalte ich mich auch wie ein Arschloch. Ja. Und so weiter. Ich habe ja neulich schon mal gesagt, so diese Verknüpfung von Migration mit innerer Sicherheit, die ist nicht nur fahrlässig, sondern die ist gefährlich. Und ich würde sogar behaupten, mittel- und langfristig ist sie sogar schädlich, weil die ein gesellschaftliches Klima erzeugt, in dem es einen Generalverdacht gibt gegen fast alle nicht weißen Menschen. Und das ist quasi, nicht juristisch, sondern eher gesellschaftlich, die Umkehr der Unschuldsvermutung für nur einen Teil der deutschen Bevölkerung. Also das ist nicht kodifiziert, das steht in keinem Gesetz. Vor Gericht bekommst du also Recht, wenn du dir da was einklagen willst. Das nutzt dir aber halt ziemlich wenig, während ein wütender Mob dir den Schädel zusammentritt.
Mhm.
Und das fängt ja da nicht an, bei physischer Gewalt, sondern es fängt da an, wo Leute dich misstrauisch angucken, deren Stütze von deinen Steuern bezahlt wird. Polemik, ich weiß. So, und wenn die Dunklen alle raus sind, ne, dann sind nämlich garantiert die Nächsten dran. Schwule, Trans, Rothaarige, Fette, was weiß ich, alles, was ich nicht ganz so leicht verstecken kann. Weil der Populist, der braucht die Moral Panic, um seine Existenz erst zu rechtfertigen und sie dann zu sichern.
Ja.
Kurzum. Ich wollte mal kurzum gesagt haben, hab ich extra aufgeschrieben. Also, ich glaube, wir haben eine moralische Panik, ausgelöst von den Rechten, die populistisch geritten wird von den Politikern am rechten Rand, die verstärkt wird von den Medien, denen das Aufklärungsinteresse abhanden gekommen ist und die darum selbst diejenigen Parteien mitreißt, von denen man erwarten würde, dass sie noch vernünftige Politik machen. Und wenn das so weitergeht, dann wird Deutschland auf den Hund kommen.
Ja, voll.
Und zwar ganz anders, als Höcke, Merz, Faeser, Wagenknecht oder Lindner sich das vorstellen können.
Weil die Botschaft ja auch ist, ey, es funktioniert. Ne? Also kann man so machen, ne? Setzt einfach irgendwie ein Gerücht in die Welt und alle werden mitmachen. Wobei, ist es ein Gerücht, ist es kein Gerücht? Das Problem ist, glaube ich, weil du gesagt hast, es ist nicht real. Also diese Flüchtlings- oder Migrationskrise sei nicht real. Es gab ja auch Treffen, jetzt nicht nur der Union und der Regierung, sondern es gab ja auch davor ein Treffen der Innenminister und der Städte und Kommunen. Und da haben die Städte und Kommunen ziemlich gejammert, so, dass sie überfordert sind, dass dies fehlt, das fehlt und dass es hier überall Probleme gibt. Und ich würde jetzt mal ganz freundlicherweise davon ausgehen, dass es wirklich Probleme gibt, vor Ort, lokal, an manchen Orten, nicht überall, aber an manchen Orten auf jeden Fall.
Das ist aber kein Migrationsproblem, eben. Das ist ein Problem der kommunalen Finanzen.
Und Infrastruktur. Und
exakt.
Wie darüber berichtet wurde dann, über dieses Treffen, war nicht etwa, dass im DLF jemand gesagt hätte, da haben sich irgendwie die Innenminister und die Vertreter der Städte und Kommunen getroffen und haben darüber gesprochen, welche Lösungen für Probleme man finden möchte.
Migrationsgipfel.
Sondern das Wording war und haben über Verschärfungen in der Migrationspolitik gesprochen.
Ja.
Und so machen die Medien mit.
Das ist, wo ich sage, denen ist das Aufklärungsinteresse abhanden gekommen.
Ja, genau.
Ich könnte jetzt auch lange darüber fabulieren und zu 50% spekulieren, wo es abhanden gekommen ist, wie es abhanden gekommen ist und warum, aber gehört nicht ganz hin. Weil, jetzt kommen wir zur internationalen Presseschau. Da muss ich aber ein bisschen ausholen. Weil in dem Sicherheitspaket stehen noch zwei interessante Dinge drin. Und zwar vorübergehende Binnengrenzkontrollen an den Landgrenzen zu Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark für die Dauer von 6 Monaten. Also im Grunde die zeitweilige Aussetzung des Schengener Abkommens, ne? Also freier Waren- und Personenverkehr in den Staaten des
Damit haben wir es auch in die Financial Times geschafft übrigens.
Wow.
Ja.
Und was ganz lustig ist, weil ich bin gerade in Bayern. Wenn du mit Bayern darüber redest, sagen die, hä, das haben wir doch längst. Was stimmt, weil zu Österreich, zu Schweiz, zu Tschechien und Polen haben wir das längst und das soll verlängert werden. Das haben wir seit 2015 oder 16, Faktencheck, guck bitte nach, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, als das irgendwie losging da mit diesen Flüchtlingstrecks, die dann übers Mittelmeer, über die sogenannte Balkanroute und so kamen. Da haben sie das dann irgendwann verhängt und immer wieder verlängert seit dieser Zeit. So, das Innenministerium begründet diese Grenzkontrollen unter anderem mit dem, ich zitiere, Schutz vor islamischem Terrorismus, was ich denen nicht abkaufe. Es sei denn, wir definieren die irreguläre Einreise selbst als Terrorismus. Da sind wir aber noch nicht, weil wir brauchen noch Reserven für die nächste Moral Panic. Außerdem hat Faeser mir noch nicht erklären können, wie genau das Terrorismus verhindern soll. Außer sie denkt halt, dass alle so lange Terroristen sind, bis deren Unschuld auf magische Weise bewiesen worden ist. So, diese Kontrollen sollen verstärkt dazu führen, sogenannte Schutzsuchende zurückzuweisen, die unter die sogenannten Dublin-Regeln fallen oder unter das Dublin-Abkommen beziehungsweise die Dublin-Abkommen, davon gibt es mehrere. Und hier kommen wir zu dem, glaube ich, wahren Grund dafür, dass Migration und innere Sicherheit, wie ich finde, unzulässig verknüpft werden. Exkurs Asylrecht. Ich dachte, es wird ein langer, langer Vortrag. Artikel 16 Grundgesetz sagt, politische Verfolgte genießen Asylrecht, aber nur, wenn sie nicht aus dem sogenannten sicheren Drittstaat einreisen, also wenn sie sich nicht entweder auf magische Weise in Deutschland materialisiert haben oder mit dem Flugzeug gekommen sind Oder mit dem Schiff kann man auch noch versuchen, aber das ist dann relativ schwierig, so Ärmelkanal und so. Artikel 18 im Grundgesetz sagt, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, ist zurückzuweisen, außer das Innenministerium sagt, du darfst trotzdem rein. Das ist im Prinzip 2015 passiert. Oder wenn Deutschland, Zitat, aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Auftritt Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft. Vulgo Dublin. So, die europäischen Staaten sollen in jedem Einzelfall gucken, welches Land für den Asylsuchenden zuständig ist. Dann soll der in das entsprechende Land, Achtung, überstellt werden. Abschiebung. Grob gesagt, es ist immer dasjenige Land zuständig, in dem der Flüchtling zum ersten Mal den Boden der EU betreten hat, was die Außengrenzen sind, Italien, Griechenland, Ungarn und so weiter. Die Außengrenzenländer sagen aber, ihr Zentraleuropäer macht euch hier einen schlanken Fuß, wir haben den Stress und darum fuck you.
Ja.
Wir registrieren die Leute gar nicht erst, sondern wir lassen die einfach durch und wenn ihr das nicht wollt, gib mal Geld. Das ist im Grunde eine Erpressung, die da passiert.
Ja.
Zu Recht zum Teil.
Wie du schon sagtest, man kann es auch verstehen, ne? Weil,
Ja. Absolut. So, das jetzt führt dazu, dass zum Beispiel einer aus Österreich nach Deutschland will und dann hast du ein Problem, weil du weißt nämlich gar nicht, wo der ursprünglich mal angekommen ist und du kannst das auch nicht seriös rausfinden. Außer er gibt zu, aber warum sollte er? Dublin sagt, in diesem Fall ist dasjenige Land zuständig, wo der Flüchtling das erste Mal Asyl beantragt hat. Und das ist dann Deutschland. Außer du lässt ihn gar nicht erst rein. Mhm. Und dazu musst du die Grenzen dicht machen. Und um die dicht zu machen, musst du wirklich engmaschige nationale Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Grenzen machen. Was die vorhaben, ist deshalb, alle Asylsuchenden in sogenannten grenznahen Einrichtungen unterzubringen. Dann wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Dublin-Prüfung machen. Also gucken, ob der schon registriert ist. Und zwar in einem beschleunigten Verfahren. Wo ich auch gerne mal wissen würde, was sie bisher gemacht haben, ehrlich gesagt.
Faxe geschickt.
Ja, genau.
Mit der Analogkamera ein Foto gemacht und genau. Das als Fax woanders hingeschickt.
Nee, mit der Digitalkamera ein Foto gemacht, ausgedruckt und ja. Das als Fax geschickt. Und so, wenn es bei dieser Dublin-Prüfung konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein anderes Land zuständig ist, dann ist es unter Umständen möglich, die Leute auch in Haft zu nehmen. So, du kannst nicht einfach Leute in Haft nehmen. Ja? Das geht für eine längere Zeit nur, wenn du entweder verurteilt worden bist, dazu haben die Gerichte weder Kapazitäten noch ausreichend Zeit, oder wenn Fluchtgefahr besteht. Gibt auch noch Präventivhaft, die ist in der Regel aber kürzer als das Prüfverfahren oder Asylverfahren dauert und die hat viel engere Voraussetzungen, die ignorieren wir. Also inhaftiert werden würde an dieser Stelle, in diesen Einrichtungen oder daneben oder also nach dieser Prüfung, wegen Fluchtgefahr. Fluchtgefahr besteht, wenn es wahrscheinlicher ist, dass ein Beschuldigter sich einem Verfahren entzieht, als dass es wahrscheinlich ist, dass er kommt. Und jetzt sagst du, aber Holger, hier geht es doch nicht um ein Strafverfahren.
Geht's ja auch nicht, ne?
Doch.
Echt?
Und zwar, wenn ich das will.
Ah.
Weil, dann nehme ich mir Paragraph 85.2 Asylgesetz und schlage eine winzig kleine Wolte über, mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer im Asylverfahren vor dem Bundesamt unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um die Anerkennung als Asylberechtigter zu erreichen. Und damit ist es eine Straftat, sich nicht da registriert zu haben, wo man zum ersten Mal die EU betreten hat und das nicht zuzugeben beim BAMF. Verstehe. In den grenznahen Einrichtungen. So, zurück zum Grenzkontrollen. Die möchtest du ja lückenlos machen, möglichst lückenlos, um jeden dieser, Achtung, potenziellen Straftäter ins Netz zu bekommen. Diese Grenzkontrollen darfst du nach Schengener Abkommen aber nur zeitweise machen, wenn die innere Sicherheit deines Landes gefährdet ist. Und was ist die innere Sicherheit meines Landes, wenn ausnahmslos jeder Flüchtling so lange ein Straftäter ist, bis seine Unschuld bewiesen ist, indem das BAMF daran gescheitert ist, seine Schuld zu beweisen? Und darum kann die deutsche Politik behaupten, die innere Sicherheit ist gefährdet.
Das ist echt ein bisschen, ja. Also das finde ich auch schwierig.
Natürlich ist es schwierig. Ja. Man muss ein paar Wolken schlagen, aber ja. Es funktioniert.
Oh.
Und das ist eigentlich sogar noch ziemlich unspektakulär, weil das ist so ein politisch-juristisches Konstrukt, mit dem die Regierung die Nachbarländer, die EU, irgendwie wieder zurück zu Dublin zwingen will.
Ja,
so.
Aber trotzdem ist es ein Generalverdacht und ich dachte, in unserem Rechtsstaat gibt es sowas nicht.
Naja, der eigentliche Akt des Grenzübertritts hat ja schon Voraussetzungen.
Hm.
Du kannst nicht einfach die Grenze übertreten. Und wenn du das machst, musst du einen guten Grund haben. Und wenn du den nicht hast, kann ich davon ausgehen, dass du Böses im Schilde führst.
Das liegt wahrscheinlich
juristisch
vor allem, ja.
Erscheint mir das sauber.
Ja, das liegt daran, dass wir vor allem Landgrenzen haben, ne? Ja.
Ja, klar. Ja.
Genau.
So. Juristisch, wie gesagt, erscheint mir das sauber. Dadurch aber, dass das Ding dermaßen schrill und bis in die letzte Ecke der Öffentlichkeit diskutiert wird, wird diese Idee von jeder Flüchtling ist ein potenzieller Straftäter auf eine Art pervertiert, ja. Obwohl er das am Grenzposten erstmal tatsächlich ist, aber halt auch nur da. Ja? Und das wird pervertiert, da können wir jetzt, ne, was wissen wir, Erkenntnistheorie. Wissen ist wahre, gerechtfertigte Meinung. Das haut mir jetzt jeder Erkenntnistheoretiker aus dem ersten Semester um die Ohren, weil da gibt's Randbedingungen. Aber ich bleibe jetzt hier for the sake of the argument. Einigen wir uns jetzt darauf, dass Wissen ist wahre, gerechtfertigte Meinung, grobes Werkzeug. Also Wissen ist wahre, weil bewiesene Behauptung. Im Kühlschrank ist Bier. Kann ich, weiß ich nicht. Gehe ich hin, mache ihn auf, sehe, da ist Bier, ist belegt, ist also wahr, ist also Wissen, ich weiß, im Kühlschrank ist noch Bier. So, wir wissen, dass Migration zu Straftaten führt. Hier ist die Rechtfertigung, ist so ein Zirkelschluss. Ne? Migration ist gefährlich, weil wir sagen, Migration ist gefährlich, weil alle irregulären Migranten sind potenzielle Straftäter. Und daraus wird dann durch diese Schrillheit, alle wissen, dass Migration gefährlich ist, weil Politik das sagt. Und wahr muss das sein, weil es ja tatsächlich Migras gibt, die straffällig werden, woran ich diese Behauptung überprüfen kann. Weil dazu muss ich mir ja nur angucken, wer alles unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat. Und dann verschiebt sich die Bedeutung, weil aus den Straftätern an der Grenze werden Straftäter insgesamt. Und auch das kann ich auf die gleiche Art überprüfen wie an der Grenze, nämlich in Solingen.
Hm.
Anekdotisch. Und dieses Anekdotische reicht den meisten Menschen. Und da können die noch nicht mal unbedingt was für, weil einerseits das Gehirn gerne Heuristiken mag, also Kurzschlüsse macht, um Energie zu sparen. Und andererseits, weil ich damit ein Gefühl bestätigt bekomme, was die Populisten von vorhin die ganze Zeit schon versuchen, in mich hinein zu debattieren.
Ja.
Was super funktioniert.
Auf großer Bühne, ne? Ja,
klar. Und je weniger Informationen man hat und je weniger Gedanken man sich macht, desto besser funktioniert es. Und das ist wiederum die Spezialität des Gehirns. Und wenn danach dann auch noch ganz Deutschland weiß, denn es ist ja wahre, gerechtfertigte Meinung, wenn ganz Deutschland weiß, dass die innere Sicherheit gefährdet ist, dann ist die auch gefährdet. Also habe ich zusätzlich zu dieser juristischen Wolte von vorhin noch eine politisch mehr als hinreichende Begründung dafür, die Grenzen dicht zu machen. Ne? Also Politik behauptet eine Gefährdung, um daraus Handlungen abzuleiten, die nur gehen, wenn es eine Gefährdung gibt. Und die gibt es ja, die ist wahr und gerechtfertigt. Und zwar doppelt, juristisch und politisch. Und was mir große Sorgen macht, ist, dass ich bei diesem juristisch-politischen Kniff an die Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Bedingungen entweder gar nicht denken oder sie ignorieren oder sie sogar in Kauf nehmen. Und ein anderes Wort für gesellschaftliche Bedingungen ist Moral. Und da sind wir wieder am Anfang. Und die Moral ändert sich gerade dramatisch und zwar zu Ungunsten der offenen Gesellschaft. Und das ist, was die extreme Rechte will.
Mhm.
Und darum finde ich das, was die demokratischen Parteien gerade veranstalten, so gefährlich, weil sie spielen nur den autoritären Populisten in die Karten. Und jetzt würde ich eigentlich wirklich zur internationalen Presseschau kommen, aber ich habe schon lange genug geredet, sehe ich gerade. Kurz, so ziemlich alle, viele Regierungen um uns herum,
ja.
Im Grunde alle Presse um uns herum sagt, die EU-Migrationspolitik funktioniert so nicht, da muss was getan werden. Die sagen aber auch, dass die Ideen Deutschlands der Europäischen Union eher schaden würden, als dass sie nützen.
Ja, voll. Tja. Schauen wir doch vielleicht mal zur Ukraine. Du hast ja gesagt, das war das zweite Thema, was du diese Woche überall gehört hast.
Weitreichende Waffen.
Genau, das ist, glaube ich, die Nachricht der Woche, ja, dass Anthony Blinken, der US-Außenminister angedeutet hat, dass die USA die Beschränkungen, die es ja gibt, also die Ukraine hat ja schon Langstreckenwaffen von den USA und ich glaube auch von Großbritannien und Frankreich, also von ein paar anderen Ländern auch, das ist aber mit Beschränkungen verbunden. Also sie dürfen mit diesen Waffen bisher bestimmte russische Ziele nicht angreifen. Und Blinken hat eben angedeutet, ja, diese Beschränkungen, die könnten wir eigentlich auch aufheben, womit, um das nochmal deutlich zu machen, die Ukraine einfach nur vollumfänglich im Rahmen des Völkerrechts agieren könnte. Weil laut Völkerrecht darf ein angegriffener Staat sich wehren und auch militärische Ziele auf dem Gebiet des Angreifers beschießen. Ich bin mir auch sicher, das wird dann interessant, wenn die USA das jetzt durchziehen. Und das, warum sollten sie es nicht? Ne? Du kündest ja nicht irgendwas so an und dann machst du es doch nicht. Also wäre schon ziemlich komisch. Ich bin mir sicher, dann...
Ich habe ja immer, also ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit schon, also über die jetzt 2 Jahre, das Gefühl, als hätten sie längst beschlossen oder geliefert und würden dann sagen, ja, wir überlegen zu liefern. Also weißt du so, da stehen längst 100 Panzerhaubitzen und wir sagen mal, ja, wir überlegen 100 Panzerhaubitzen zu liefern.
Das wäre natürlich auch nicht
so. Und so ein bisschen kommt mir das hier auch wieder so vor.
Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dann bei uns auch wieder eine Diskussion losgehen wird. Stichwort Taurus. Aber verlagern wir das in die Zukunft. Wladimir Putin, der russische Präsident, hat natürlich sofort reagiert und hat die möglichen Aufhebungen der Raketenbeschränkungen, hat gesagt, die würden dann dafür sorgen, dass die gesamte NATO einen Krieg mit Russland führen würde. Was auch immer das dann bedeutet. Das sind natürlich die üblichen Drohgebärden und es ist auch wenig überraschend. Woraufhin der britische Premierminister dann nur meinte, ja, er könnte ja jederzeit den Krieg beenden. Also den Ball gleich wieder sehr trocken zurückgespielt.
Zumal Putin doch sowieso den ganzen Tag behauptet, er führt den Krieg gegen die NATO.
Ja, das von Anfang an.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Gut.
Bisher hat er nur innenpolitisch behauptet, die NATO greift Russland an. Umgekehrt würde das dann natürlich außenpolitisch bedeuten, dass Russland sich gegen die gesamte NATO zur Wehr setzen könnte. So, was auch immer das dann heißt. Also Lavrov hat ja auch neulich, ne, als dann Kursk angegriffen wurde, hat Lavrov ja auf Twitter irgendwie fabuliert von Panzern in Berlin, russische Panzer in Berlin, so egal. Schauen wir auch nochmal nach Pokrovsk. Das ist ja diese Stadt, die gerade im Donbass besonders stark unter Beschuss steht, also wo ja auch immer mehr Nachrichten kommen, dass da die Sache für die Ukraine gar nicht so gut läuft. Und ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon davon gesprochen oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Und daraufhin hatte mir Marco Herak einen Newsletter von Phillips P. O'Brien empfohlen. Das ist ein Professor für Strategic Studies, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist denn Pokrovsk eigentlich eine strategisch wichtige Stadt? Weil man das ja überall hört und überall liest. Also auch auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und der das sich mal genauer angeschaut hat und meinte, können wir bitte aufhören, dieses Wort ständig zu benutzen, weil wenn es wirklich so wäre, dann hätte Russland in den vergangenen 2 Jahren oder 2,5 Jahren eine strategisch wichtige Stadt nach der anderen eingenommen und dann wundert man sich eigentlich, dass die Ukraine den Krieg nicht schon längst verloren hat, so, ja.
Ist das vielleicht sowas wie die psychologisch wichtige Marke?
Ja, das kann sein, ja, ja. Und alle wiederholen es natürlich, ist ja auch so ein Medienphänomen. Und auch Nico Lange hat gestern beim ZDF davor gewarnt, zu übertreiben. Weil da wurde er dann auch gefragt, hat die Ukraine den Krieg verloren, wenn Pokrovsk eingenommen wird? Und er so, nein, jetzt hört mal auf mit diesen Übertreibungen zu. Also die Lage ist schlecht dort, das steht nicht in Frage. Und vor allem liegt es auch an dem Personalmangel in der ukrainischen Armee. Und da hat zum Beispiel Watson diese Woche gemeldet, dass die Ukraine jetzt auch ehemalige Häftlinge an der Front einsetzt. Sie macht es nicht so wie Russland. Russland macht das ja quasi von Anfang an schon und dann sind da irgendwie Berichte von Serienmördern, die da sind und Kannibalen und was weiß ich alles, die da für Russland in den Krieg ziehen. Die Ukraine setzt dem Ganzen Grenzen, also sie werden jetzt keine Mörder dahin schicken und es gab dann so einen Bericht, wo, ich glaube, es war sogar in Pokrovsk, Leute, die eigentlich Häftlinge sind, jetzt aber für die Ukraine an der Front kämpfen, gefragt wurden, Ne, was haben sie so für eine Geschichte und was machen sie da? Weiß nicht, das sind Räuber oder auch mal Leute, die vielleicht wegen Körperverletzungen einsaßen, aber jetzt nichts krass Schweres. Und die meinten, sie finden das eigentlich total super, weil es ist eine zweite Chance und es gibt ihr im Leben auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, weil sie halt ihr Land verteidigen können. So.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es im ukrainischen Knast nicht ganz so schlimm zugeht wie im russischen Knast, sodass du da um jeden Preis raus wollen
würdest. Das kommt wahrscheinlich noch oben drauf, das stimmt, ja.
Obwohl, ich weiß es wirklich nicht, wie es dazu geht. Vielleicht ist das auch ganz schrecklich.
Ich weiß nicht, glaub nicht. Egal. Jedenfalls, letzter Punkt in der Ukraine ist natürlich immer der Blick nach Kursk, also diese russische Region, in der die Ukraine ja vor ein paar Wochen eine Offensive gestartet hat, die sehr erfolgreich war und wo man sich gefragt hat, wo bleiben denn jetzt die russischen Soldaten, um das wieder zu befreien? Sie sind gekommen, Russland hat nun anscheinend, also sagen sie, eine Gegenoffensive gestartet. Ob und wie das Ganze erfolgreich für die ist und wie das den Krieg beeinflusst, ich finde, das kann man aktuell überhaupt nicht sagen. So. Also.
Ja, ich hab, als sie es im Radio gemeldet haben, habe ich wirklich im Auto nur gemurmelt. Ja, ja, Wladimir.
Ja, ich dachte so, okay.
Man darf die Russen auch nicht unterschätzen und das habe ich natürlich in dem Moment gemacht.
Ne? Voll. Aber man darf natürlich die Ukraine auch nicht unterschätzen. Nico Lange hat das nochmal ganz schön erklärt. Die Ukraine ist natürlich mit dem Wissen dahingegangen, dass es eine Gegenoffensive geben wird. So. Vielleicht haben sie nicht gewusst, dass es so lange dauert, bis es eine Gegenoffensive gibt. Aber natürlich wurde das erwartet und ist insofern sicher auch Teil der Strategie, die wir nicht kennen und nicht durchschauen. Also abwarten und Tee trinken. So. Und dann fand ich noch eine Nachricht etwas traurig. Die hat Human Rights Watch diese Woche gehabt, dass Ungarn sich mal wieder von seiner schlechtesten Seite zeigt. Ungarn steht ja fest an der Seite Wladimir Putins und Russlands. Ja, versucht ja auch immer wieder mal zu stänkern, indem es versucht zu behindern, dass die EU Gelder in die Ukraine schickt und so weiter. Und zeigt sich jetzt auch in Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten, die in Ungarn sind, mal wieder von wie ich finde, es an der miesesten Seite. Also ich meine, sie gehen also Migrationspolitik, wir haben ja jetzt gerade sehr lange drüber geredet und
ja.
Ich habe echt zwischendrin mal gedacht, ah ja, gucken wir uns jetzt von Ungarn und Co. ab, wie wir Politik machen, ja? Super.
Ja, wobei ich die Motive da anders sehen würde. Also Ungarn, beziehungsweise Ungarn, Orban hält sich im Amt, indem er extrem anti-westlich, anti-liberal agiert. Also das ist seine unique selling proposition.
Das stimmt.
Und die Werkzeuge, die er dazu benutzt, sind die gleichen wie überall auf der Welt, wo die Populisten versuchen, die freie Gesellschaft zu bekämpfen.
Voll. Na, jedenfalls hat er jetzt seine Regierung die staatliche Unterstützung für Geflüchtetenunterkünfte für UkrainerInnen einfach komplett aufgekündigt und dafür gesorgt, dass von einem Tag auf den anderen 3000 UkrainerInnen obdachlos geworden sind in Ungarn. Aber es ist echt nur eine Side-Note.
So, und jetzt könnte das Bundesinnenministerium sagen, wir treten jetzt, also wir es gibt das Eintritt in, ich habe vergessen, wie es heißt, auch natürlich geregelt. Das Bundesinnenministerium könnte jetzt sagen, kommt einfach her. Wobei das alles, was sie davor haben, gilt ja nicht für Ukraine.
Ja, das stimmt.
Weil das sind Geflüchtete erster Klasse.
So zynisch es klingt, ja, aber so ist es in Deutschland, frag mal die anderen. Ne? Genau.
Ja.
Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich jetzt mal Shamjaf vorziehen mit ihrem Beitrag diese Woche. Es geht um einen neuen Bericht der Organisation Global Witness. Da kommt eine, finde ich, sehr beschämende Wahrheit zutage, nämlich dass Menschen, die sich irgendwie für Umwelt, das Klima oder ganz generell für diesen Planeten einsetzen, dass die in vielen Ländern dieser Welt sehr gefährlich leben und um ihr Leben fürchten müssen. Denn der Bericht sagt, fast 200 UmweltschützerInnen wurden im Jahr 2023 getötet. Wie das sein kann und wo die UmweltschützerInnen am gefährlichsten leben und was das nicht nur über diese Länder, wo das am schlimmsten ist, sondern generell, finde ich, über unseren Umgang mit Menschen, die sich für die Natur und die Umwelt einsetzen, sagt, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, ich komme leider mit nicht so guten Nachrichten, denn das ist wieder mal ein unglaublich frustrierender Bericht, den der Global Witness uns geschenkt hat. Wie eigentlich jedes Jahr, die Nichtregierungsorganisation, die veröffentlicht ja jedes Jahr eben einen Bericht über Gewalt gegen Umweltaktivistinnen. Und letztes Jahr wurden weltweit 196 von ihnen ermordet und davon geschahen rund 85% in Lateinamerika. Die NGO, die macht es schon seit 2012. Also seit 2012 gibt es jedes Jahr einen Bericht, ja, wo wir eigentlich wissen, wo wir stehen, was den Umweltschutz angeht und was den Schutz von Umweltschutz angeht. Und seit 2012 wurden nach Angaben von Global Witness weltweit über 2100 Menschen ermordet, die sich für den Umweltschutz engagierten. Das gefährlichste Land dieses, also letztes Jahr sozusagen in diesem Bericht, ist Kolumbien. Wie auch eigentlich im Vorjahr. Das ist das gefährlichste Land für Aktivistinnen. Besonders Indigene und schwarze Menschen sind weltweit tatsächlich auch von der Gewalt gegen UmweltschützerInnen betroffen. Sie machen laut Bericht fast die Hälfte aller Opfer aus. Vor allem indigene Menschen machen eben die Hälfte aus und zusammen mit indigenen und schwarzen Menschen eben die Mehrheit der Opfer. Was ich auch total interessant fand in dem Bericht, da geht es auch natürlich sehr viel um den globalen Süden und um den sogenannten globalen Süden, weil der natürlich besonders betroffen ist, aber die Repressionen gegen UmweltschützerInnen, die nehmen auch in Ländern wie in den USA und auch Europa zu. Global Witness berichtet von härteren Strafen für AktivistInnen, auch hierzulande oder Frankreich, Australien, den USA. Es gibt einen weltweiten Trend, tatsächlich friedliche Klimaproteste eben zu kriminalisieren und AktivistInnen einzuschüchtern. Das sehen wir nicht nur hier in Deutschland, das sehen wir auch einfach überall. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber letztes Jahr tatsächlich gab es doch auch die Haftstrafen für die Mitglieder von der Gruppe Just Stop Oil in Großbritannien. Die wurden tatsächlich zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihren Straßenblockaden. In einigen Fällen wurde den Angeklagten sogar untersagt, ihre Beweggründe im Gericht zu erläutern. Ein weiteres wichtiges Thema im Bericht ist auch der Zusammenhang oder die Frage nach dem direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Gewalt eben gegen Umweltaktivistinnen. Kommen diese Umweltaktivistinnen deswegen um, weil es dann um Profit geht und sie gegen eben diese profitorientierten Unternehmen, Projekte eben protestieren. Global Witness sagt, es ist total schwer, sowas nachzuweisen, also direkte Verbindungen nachzuweisen, doch und das wissen Sie, viele der ermordeten Aktivistinnen, die haben sich eben gegen verschiedene Industrien eingesetzt, nämlich gegen Bergbau. Bergbau ist tatsächlich die tödlichste Industrie, aber auch gegen Fischerei oder den Bau von Straßen und Wasserkraftwerken. Und bei diesen Protesten tatsächlich eben auch indigene Völker wieder stark überrepräsentiert, obwohl sie tatsächlich nur 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Ja, das Fazit von Global Witness, ja, was eigentlich jedes Jahr schon immer wieder dasselbe Fazit ist, nämlich Regierungen und Unternehmen dazu aufzufordern, die Sicherheit von UmweltschützerInnen zu gewährleisten, Angriffe zu dokumentieren, den Opfern Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Denn solange die Gewalt gegen Aktivistinnen tatsächlich weiterhin so straflos bleibt wie bisher, wird sie weitergehen. Und werden wir weiterhin jedes Jahr über diesen Bericht schreiben, sprechen und es wird sich leider wahrscheinlich nicht viel ändern.
Ist ja vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sie irgendwas richtig machen. Ne? Weil wenn die Macht herausgefordert wird und sich nicht anders zu helfen weiß als mit Gewalt, bis hin zum Mord, ist vielleicht das Infragestellen der Macht an der Stelle genau der richtige Weg.
Auch wenn es lebensgefährlich ist, also es kann halt eigentlich nicht
ja,
sein.
Ja, das ist, nein, natürlich nicht, es sollte jetzt nicht irgendwie der Antrieb sein, ja.
Scham hat ja gerade erzählt, dass ein Schwerpunkt in Lateinamerika liegt, also Kolumbien ist das Land mit der höchsten, ja, Rate an Menschen, die gestorben sind oder Umweltschützer, die gestorben sind. Und ich würde gerne in Lateinamerika bleiben und einmal wieder nach Venezuela schauen. Das haben wir ein Weilchen nicht mehr getan.
Ja.
Und da ist ganz schön viel los. Und ich finde, man sollte immer mal wieder hingucken und das vielleicht ein bisschen auf dem Schirm behalten. Es gab ja Ende Juli Präsidentschaftswahlen. Da hatte Nicolás Maduro egal was alle anderen gesagt haben, sich hinterher als Sieger erklärt. Mhm. Das hat daraufhin im ganzen Land Proteste ausgelöst. Mehrere tausend Menschen sind festgenommen worden, fast 200 verletzt und 27 sind getötet worden durch das harte Durchgreifen der Polizei gegen diese Proteste. Und wer sich für die genauen Hintergründe dieser Präsidentschaftswahl interessiert, ich verlinke dazu den sehr ausführlichen und sehr langen Wikipedia-Artikel in den Shownotes. Da steht wirklich alles dazu drin. Und wer es lieber ganz kurz mag, gibt es ein zweiminütiges Arte Espresso. Verlinke ich auch in den Shownotes. Also für jeden was dabei, kurz oder lang. Jedenfalls kam ein UN-Bericht dann schon im August zu dem Schluss, dass die Wahl nicht, ich zitiere, den grundlegenden Transparenz- und Integritätsmaßnahmen, die für die Abhaltung glaubwürdiger Wahlen unerlässlich sind, Zitat Ende, entsprochen hätte. So. Und das liegt auch an der Opposition, dass das so klar gesagt werden kann, weil die Opposition in Venezuela sich was ausgedacht hatte, schon Monate vorher geplant hatte, um den Wahlbetrug belegen zu können. Die sind nämlich am Ende des Wahltages in die Wahllokale gegangen und haben Kopien der Stimmauszählungen verlangt und dann gescannt und so in so eine WhatsApp-Gruppe geschickt.
Ja.
Und haben auf die Art und Weise in etlichen Wahllokalen im ganzen Land Kopien der Stimmauszählungen gehabt, dann ausgewertet. Letztendlich hatten sie damit irgendwie 83% aller abgegebenen Stimmen zusammentragen können, also wussten von 83%, wie ist es ausgegangen?
Und ja klar, die Wahlfälschung findet ja nicht während der Auszählung statt, sondern hinterher, wenn die Daten zusammengeführt werden. Ne?
Genau. Also klar. Sozusagen haben den Zwischenschritt abgefangen von den Wahllokalen zu, was auch immer dann die Wahlfälschung betrieben hat, und konnten zeigen, dass Maduro tatsächlich nur 30% der Stimmen erhalten hatte und sein Kontrahent Edmundo González auf 67% kam. Also klarer Sieg. So. Dieser Edmundo González, gegen den wurde Anfang September dann ein Haftbefehl ausgesprochen, wegen, du kennst das, Aufwiegelung und dies und das. Der ist inzwischen in Spanien. Und Spanien kommt in dieser ganzen Geschichte sowieso eine immer wichtigere Rolle zu. Die haben ihn nämlich mit der spanischen Luftwaffe aus Venezuela ausgeflogen und nach Spanien gebracht. Also erst war er in der Botschaft, in der spanischen Botschaft, um eben ja sicher zu sein. Das ist ja quasi dann spanisches Territorium. Die spanische Luftwaffe hat ihn dann da rausgebracht. Und am Mittwoch hat dann das spanische Parlament den spanischen Regierungschef aufgefordert, dass er González als Wahlsieger anerkennen soll.
So. Der Exilregierung sozusagen.
Ja, auf eine Art, genau.
Ja, das ist ein bisschen, ne?
Und tatsächlich hat Sanchez dann einen Tag später auch seine Unterstützung für González zugesagt. Man hört die Feinheit. Er hat ihn nicht als Wahlsieger anerkannt, aber seine Unterstützung zugesagt, um diplomatische Kanäle offen zu halten, nehme ich an, weil Venezuela und Spanien eben eigentlich eine enge Verbindung miteinander haben, einfach auch aus der Geschichte heraus. Und sie da eben noch versuchen, das Ganze anders zu lösen. So.
Naja, und Venezuela hat Öl und Spanien nicht. Ne?
Ja, kommt vielleicht auch noch dazu. Edmundo González will nicht aufgeben, auch wenn er jetzt im Exil ist quasi. Er und seine Mitstreiter glauben und arbeiten weiter daran, dass die Demokratie in Venezuela nicht verloren ist. Die Gerichte haben sie leider nicht auf ihrer Seite. Das ist schon mal schwierig. Also der Rechtsstaat ist aktuell verloren sozusagen. Mhm. Aber sie sagen eben, wir weigern uns zu akzeptieren, dass wir jetzt wie Kuba oder Nicaragua werden und hier einfach eine waschechte Diktatur etabliert wird. Ihr Punkt ist so ein bisschen, es hat mich sehr erinnert an Belarus. Ich zitiere, in Venezuela gab es einen Wendepunkt, als das venezolanische Volk massiv gegen das Regime gestimmt hat und jeder weiß, dass das Regime verloren hat.
Mhm.
Ja, mal sehen. Also wie gesagt, die Polizei schlägt die Proteste nieder, die Gerichte verhängen Haftbefehle und sind auch auf der Seite der Regierung, wie man in so einer Situation die Demokratie retten will. Eigentlich kann es nur das Volk tun, wie gesagt, 67% sind auf der Seite von González. Ob die stärker sind.
Das Militär ist auf der Seite von Maduro.
Eben. Ja. Das ist eben die große Frage.
Die brauste.
Ja. ist die Opposition noch zu retten? Das schauen wir vielleicht alle paar Wochen hier mal wieder an, wie es aussieht gerade in Venezuela.
Aus unserer Rubrik Dead White Male. Friedrich Schorlemmer ist diese Woche gestorben. War auch ein großes Ding in den Nachrichten. Schorlemmer war evangelischer Theologe, DDR-Bürgerrechtler, so prominenter Oppositioneller nach der Revolution von 1989, dann auch immer noch so ein viel gefragtes öffentliches Gewissen. Und fast egal, wo man hingehört hat, hingelesen hat, ließ es sich, wie zum Beispiel bei der Tagesschau, er wurde durch seine spektakuläre Aktion Schwerter zu Pflugscharen in der DDR bekannt. Würde mich wundern, wenn irgendjemand, der ordentliche Medien nutzt, das diese Woche nicht so oder ähnlich gehört hat. Diese spektakuläre Aktion ist die sogenannte Schmiedeaktion von Wittenberg. Ich zitiere die Wikipedia. Das war eine pazifistische Demonstration während des evangelischen Kirchentages in der DDR am 24.09.83. In einer aus dem pazifistischen biblischen Gedanken von Micha 4 kommenden Aktion wurde im Lutherhof in Wittenberg ein Schwert zu einem Pflugschar umgeschmiedet. Ein Pflugschar ist das Schwert vorne am Pflug, also das Metallding am Pflug. Mhm. Diese Aktion wurde zu einem Symbol der Friedensbewegung in Ost und West. Stellt sich raus, das war gar nicht Schorlemmers Aktion, sondern die vom Wittenberger Kunstschmied Stefan Nau. Mhm. Und Schorlemmer war damals halt Prediger an der Schlosskirche in Luwi, also Lutherstadt Wittenberg. Eigentlich wollten die das auch im Kirchhof machen, waren dann aber nicht fertig geworden, sind darum damit auf den Kirchentag gegangen. Schorlemmer hat geholfen, das Ding durchzuziehen, ganz eindeutig. Mhm. Aber er hat anscheinend nie irgendwann mal gesagt, dass es eben nicht seine Aktion gewesen ist, obwohl er immer für dieses Ding bekannt war. Mhm. Stefan Nau ist 2011 gestorben und kaum jemand dürfte sich noch an den erinnern. Ich habe es nicht getan, ich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Und der hat vermutlich einen viel höheren Preis bezahlt als Schorlemmer. Und gehört habe ich den Namen zum ersten Mal beim Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Mhm. Der kommt sehr häufig zu Wort, was in diesem Fall tatsächlich Zufall ist, weil ich ihm halt auf Blue Sky folge und er das da geschrieben hat. Und der schreibt, der selbstständige 38-jährige Kunstschmied geriet anschließend unter erheblichen Druck. Er bekam keine Aufträge mehr, seine kleine Firma musste schließen. Er stellte verzweifelt für sich und seine Familie einen Ausreiseantrag. Und was tat der Friedenskreis um Schorlemmer? Er distanzierte sich von Nau und behauptete sogar, der habe das alles nur inszeniert, um in den Westen zu kommen. Stefan Nau starb 2011 vergessen in Hessen. Seit 4 Jahrzehnten aber wird Friedrich Schorlemmer für dessen Aktion mit dramatischen Folgen befeiert. Hm. Ich hatte mir immer vom Theologen gewünscht, er hätte mal selbst die ganze Wahrheit erzählt und Stefan Nau gewürdigt.
Tja, die Theologen, ne? Hm.
Vor allen Dingen die Historiker. Und ich finde das super, dass Ilko so ein Historiker ist, der sagt, ey, Moment mal, das ist nicht die ganze Wahrheit. Hm.
Tja, die Geschichten, die man so erzählt. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und die gute Nachricht diese Woche heißt Kamala Harris. Sie ist einfach weiterhin.
Damit sind wir am Ende der Sendung.
The gift that keeps on giving. Ich will es kurz machen. Es gab wieder eine TV-Debatte im US-Fernsehen in der Nacht zum Mittwoch und die hat Kamala Harris gewonnen. Das hat nicht nur CNN hat eine Blitzumfrage gemacht, die hat das gezeigt, sondern auch etliche Memes, die dann nach der Debatte durchs Internet geflogen sind, wo auf der einen Seite die absurdesten Aussagen, und sie waren wirklich sehr absurd, von Donald Trump aufgegriffen wurden. Und was einfach auch sehr schön ist, weil ich habe mir die Debatte dann auch angeschaut, also ich glaube die Hälfte gesehen, also über eine Stunde. Und Kamala Harris ist offensichtlich mit sehr vielen Fallen oder Triggern oder wie auch immer man es nennen möchte, in diese Debatte gegangen, einfach nur, um ihn rauszufordern, richtig absurdes Zeug zu sagen. Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Auf der anderen Seite dann ganz viele Bilder von Kamala Harris, die so, weiß ich nicht, die Augenbraue hochzieht oder etwas angewidert guckt oder einfach laut lacht auch. Ja, also es sie auf jeden Fall die Oberhand behalten in dieser Debatte. Dann hat direkt nach der Debatte Taylor Swift auf Instagram gesagt, sie unterstützt Harris mit einem sehr schönen Bild von sich und ihrer Katze unterschrieben mit Childless Cat Lady, Taylor Swift. Dann haben selbst Fox News Kommentatoren das Ganze einen sehr schlechten Abend für Donald Trump genannt. Und das ist alles schön und das hat alles viel Spaß gemacht diese Woche. Aber dass Harris diese Debatte tatsächlich gewonnen hat, das wissen wir seit heute Nacht. Denn Donald Trump hat jetzt endgültig ausgeschlossen, für ein weiteres TV-Duell nochmal zur Verfügung zu stehen.
Ja, weil er hat ja gewonnen. Warum soll er da nochmal? Hab ja schon gewonnen.
Das fand ich doch irgendwie dann noch heute sehr erheiternd, als ich das gelesen habe. Nein, er schließt kategorisch aus, also das macht er auf keinen Fall nochmal.
Ja, super.
Und dann wollte ich noch ein kleines Schmankerl mitbringen, nämlich auch letzte Nacht wurde der sogenannte Ig Nobel-Preis verliehen, der dieses Jahr an ein Team aus Wissenschaftlerinnen aus Japan geht, die herausgefunden haben, dass Säugetiere mit dem Anus atmen können. Hm. Das klingt jetzt erstmal, naja.
Das ist ein Ja.
Hat aber tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund. Das ist ja beim Ig Nobel Prize auch immer so. Und der Guardian schreibt, nach einer Reihe von Tests an Mäusen, Ratten und Schweinen stellten japanische Wissenschaftler fest, dass die Tiere den über das Rektum zugeführten Sauerstoff aufnehmen. Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für eine klinische Studie, in der geprüft werden soll, ob sich mit diesem Verfahren Atemversagen behandeln lässt. Hm. Atemversagen, das wiederum ist ja ein großes Thema seit dem Jahr 2020, als uns das Coronavirus kalt erwischt hat.
Schlafarschnoe.
Okay. Und genau, also diese Gruppe von Wissenschaftlern aus Japan hat nämlich genau da auch mit der Forschung begonnen, weil sie sich nämlich gefragt haben, es gibt jetzt sehr viele Menschen mit Atembeschwerden, kriegen wir es irgendwie hin, dass die Erkenntnisse, die wir aus den Tieren, die mit dem Darm atmen können, gewonnen haben, dass wir vielleicht denen eine alternative Möglichkeit zum Atmen anbieten können. So.
Ich finde es gerade so schön. Ig Nobel-Preis ist ja, also deren Ziel ist ja, Preise auszuzeichnen oder Forschung auszuzeichnen, die dich erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt.
Genau.
Ich finde es so schön, dass ich gerade so lachen
kann. Das ist ein Wahnsinnsbeispiel.
Irgendwie so irgendwelche Arschwitze im Kopf habe. Aber ja, okay.
Ja, also ich meine, vielleicht, es ist ja noch, wie gesagt, noch nicht fertig, aber vielleicht ist es ja was Menschen, es sind ja immer noch Menschen auf der Intensivstation, die beatmet werden müssen, ob jetzt wegen Covid oder weshalb auch immer. Und vielleicht kann man die unterstützen.
Ja, naja, aber also ich, das ist, wahrscheinlich ist das jetzt viel zu utopisch, was ich hier denke, aber bevor du jemandem so eine ECMO einbaust, ja, so eine extrakorporale Membranoxidation, also im Grunde eine Sauerstoff direkt ins Blut pumpst, ist es vielleicht ja wirklich gesünder langfristig, ein Ding in den Hintern geschoben zu kriegen, was für einen hinreichenden Luftaustausch sorgt, oder Sauerstoffversorgung. Ja, klar.
Ja. Und es gab auch einen Preis für ein Team mit deutscher Beteiligung, und zwar für ein Team aus der Schweiz, Deutschland und Belgien, das beweisen konnte, dass gefälschte Medikamente, also Placebos, die schmerzhafte Nebenwirkungen verursachen, bei Patienten wirksamer sein können als Placebos, die keine schmerzhaften Nebenwirkungen verursachen.
Ja, das passt ja dahin, dass rote Tabletten besser wirken als weiße Tabletten, bittere Tabletten besser wirken als nicht bittere Tabletten. Mhm. Also ist aus der Placebo-Forschung sowas. Hast du Videos geguckt zu der Verleihung oder hast du es gelesen nur?
Ich habe es nur beim Guardian gelesen.
Ah, schade. Bei Ig Nobel, du musst immer die Videos gucken, weil kennst du Miss Sweetie Pooh?
Ja, die hast du mir mal gezeigt, ja.
Genau, Miss Sweetie Pooh ist ein Mädchen. Also die Redner auf der Preisverleihung haben halt eine bestimmte Redezeit. Und sobald die ihre Redezeit überschreiten, kommt ein Mädchen auf die Bühne, die ist vielleicht, keine Ahnung, 9 oder so. Mhm. Und sagt die ganze Zeit, ununterbrochen, please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Und das macht die wirklich ad nauseam. Und du kommst dann nicht dazwischen. Die können ihre Vorträge nicht zu Ende halten. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Es gibt auch so Best-of-Videos von Miss Sweetie Pooh auf YouTube. Es gibt doch nur so Wissenschaftler, sie kommt auf die Bühne und so, please stop einbauen. Und der Wissenschaftler holt irgendwie $20 raus und drückt dir die in die Hand und die nimmt das Geld und macht trotzdem weiter. Das ist echt total schön.
Ja, sehr schön. Ja, und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Bei dem Thema Zersetzung, das du letzte Woche ausgerufen hast, es war eine schlechte Idee. Ich hatte mir vorher vorgenommen, egal, was Holger sagt, wir nehmen's.
Echt? Da kann man so viel mitmachen. Wehrkraftzersetzung, das ist ein Wort.
Ja.
Ja, Wehrkraftzersetzung ist, wenn du beim Bund bist und die ganze Zeit Witze über die Bundeswehr machst und dann wirst du halt unehrenhaft, vielleicht gibt's es auch nicht mehr. Daraus kann man auch Schwerkraftzersetzung ableiten. Da kann man total viele Limericks mitmachen. Was ist mit euch los?
Naja, also wir haben ja auch einen extra Wochendämmerungspoeten. Der hat natürlich geliefert und hier ist, was Jens Ohrenblicker gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es zeigten Gesprächsprotokolle, die Russen, sie züchteten Trolle, um damit das Netz mit stumpfem Gehetz zu fluten, soweit ich auch scrolle.
Das war aber auch nur Meta-Zersetzung jetzt. Also Zersetzung, kam da Zersetzung drin vor? Ich habe gar nicht Zersetzung.
Es bezog sich auf das, was du erzählt hast zum Thema Zersetzung letzte Woche.
Mhm. Ah, okay. Naja, gut. Ja, also die Kommentare waren nicht so ergiebig. Das heißt, ich suche beim nächsten Mal vielleicht kein Thema aus.
Ja, mach ich.
Es hat nur Melina hat Limericks abgeworfen und davon.
Immerhin zwei.
Und derer
dann
zwei.
Du einen und ich einen.
Mit Y. Z, W, Y. Ich habe hier so eine Schwäche. Kennst du Matthias Varkus? Das ist irgend so ein Typ. Ich weiß gar nicht so genau, wer das ist, aber der schreibt manchmal. Also der macht ganz schöne Videos. Der Umgucker oder so ähnlich heißt es. Da spaziert er durch die Stadt und filmt besondere Gebäude und erzählt Geschichten dazu. Der Hingucker, genau das war's. Und der macht manchmal, setzt er so Postings aufs Blue Sky ab, wo er in so altem Deutsch, weißt du, wurden gleich derer zwei füsiliert. Das ist total schön. Ja, genau. Welchen nimmst du, eins oder zwei?
Egal, fang du an.
Es war mal ein Despot im Osten, der stand auf verlorenem Posten. Konnte nichts mehr zersetzen, da half auch kein Hetzen. So soll's ihm ergehen, Putin im Pfosten. Na, dann zählt mir zu viel.
Manchmal will man was zersetzen, doch muss man dafür gar nicht hetzen. Geh in Garten mit Obsttresen und Grünschnitt.
Obsttresen. Wir sind doch hier nicht beim Hotelfrühstück.
Und Grünschnitt, damit kannst du einen Kompost aufsetzen. Also ich schlage ein Thema für diese Woche vor und das Thema ist, du wirst es...
Sicherheit.
Nein. Nein, das ist doch kein Thema, wo die Leute was zu dichten wollen.
Schwerter zu Pflugscharen.
Ich dachte, wir meinen Anus.
Okay. Okay. Dann bin wenigstens nicht ich der Arsch. Ja.
Genau. Also ich meine, es bietet sich ja an, diese Woche.
Der Anus und bietet sich an.
Wie ich unsere Hörerinnenschaft kenne, beflügelt dieses Wort die Fantasie. Bei dir auch. Nee, geht schon los.
Gar nicht. Die Katrin hat euch Anus angeboten. Das ist auch schön. Statt leck mich am Arsch. Ich biete Ihnen einen Anus an. Ach, herrlich.
Bist du ein bisschen albern?
Ich bin so eine arme Sau. Oh Gott, ey. Das hat schon Ronald Blum vor über 20 Jahren erkannt. Er meinte, nee, der Holger, der Film trifft genau deinen Humor. Also ein bisschen low. Und er hatte recht. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Er hatte recht.
Haben wir einen Börsenticker?
Natürlich haben wir einen Börsenticker.
Dann
haben wir Märkte?
Ja.
Ist der Papst katholisch? Oh, wer weiß. Ne?
Dann starten wir doch mal beim Montag.
DAX startet mit Schwung in die Woche.
Dienstag.
Autoaktien ziehen DAX nach unten.
Mittwoch.
Ein Börsentag voller Überraschungen.
Donnerstag.
Zinsausblick lockt die Märkte.
Freitag.
DAX steuert auf starkes Wochenplus zu.
Wuhu. Trotz Autos. Ich habe auch eh keine Autoaktien, von daher mir ist es wurscht.
Ich auch nicht. Ich hätte damals die VW-Aktien behalten, obwohl die vielleicht, wenn die diesmal dann, wenn die jetzt auch nichts mehr wert, ne?
Dann muss man jetzt vielleicht welche kaufen.
VW-Aktien kaufen. Ich habe kein Geld für solche Scherze.
Ich auch nicht.
Mist.
Besser ist das. Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo Kada.
Was würdest du denn gerne korrigieren oder ergänzen, was wir nicht so ganz richtig gesagt haben oder nicht vollständig?
Zunächst mal ergänzen, weil korrigieren wäre wirklich ein bisschen frech dazu zu sagen. Holger hat ja erzählt, er ist viel Auto gefahren und hat viel Radio gehört und hat auch in Bayern Radio gehört und zwar ein Sender, den er noch als Bayern 5 kannte, der aber jetzt BR24 heißt. Dazu möchte ich nur darauf hinweisen, dass es nicht wirklich so ist, dass der Radiosender, der sich umbenannt hat, sondern BR24 ist die Informationsmarke des Bayerischen Rundfunks allgemein. Die fasst also Fernsehen, Radio und Online zusammen und seit Juli 2021 tragen die Formate diesen Namen. Und früher hieß tatsächlich das Informationsradio B5 aktuell und die TV-Nachrichten hießen bis dahin Rundschau. Wenn wir also HörerInnen haben, denen die korrekte Repräsentation des stolzen Bayerischen Rundfunks wichtig ist, dann ist es jetzt hiermit Genüge getan. Ihr habt über viele Themen gesprochen, unter anderem habt ihr auch nochmal über Asyl gesprochen. Und ich habe mich ja schon vor 2 Wochen ausführlich mit Asylzahlen beschäftigt. Deswegen einfach nur der Hinweis, also auch weil jetzt keine groben Fehler drin waren, kein Faktencheck oder Ergänzung nötig an der Stelle. Aber zu dem Effekt der Pandemie auch hatte ich ja eine kleine Rechnung gemacht. Und deswegen, wer mag, kann ja nochmal in die Sendung von vor 2 Wochen in den Faktencheck schauen. Und da muss ich aber tatsächlich, das ist jetzt vielleicht eine Premiere, ich bin mir nicht ganz sicher, sicherlich haben schon mal Leute den Faktencheck auch richtig korrigiert an irgendeiner Stelle. Aber ich möchte jetzt gerne kurz auf einen Kommentar eingehen von Charlotte, nämlich die kritisiert hatte, dass ich von den Corona-Jahren gesprochen hätte in dieser Sendung von vor 2 Wochen, so als sei das Thema vorbei. Und das ist auch keine Spitzfindigkeit von ihr, denn ich habe nochmal kurz nachgelesen und die WHO hat zwar den internationalen Gesundheitsnotfall im Mai 2023 aufgehoben, aber schreibt selbst dazu, ich habe es aus dem Englischen übersetzt, das bedeutet nicht, dass die Pandemie an sich vorbei ist. Da möchte ich natürlich den WissenschaftlerInnen und ExpertInnen nicht widersprechen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ihr habt über E-Scooter gesprochen. Ganz anderes Thema. In Paris verboten nach einem Referendum. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist bei so einer Abstimmung einer Stadt. Sehr viel Zustimmung gab es dazu, auch wenn die Beteiligung wohl nicht so hoch war. Auf jeden Fall hattet ihr gesagt, ja, da gab es auch viel zu viele Unfälle. 2022, das war das volle Jahr vor dieser Abstimmung und dem Verbot, da gab es 3 Todesfälle und 459 Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern, also mit E-Scooter-Beteiligung. Jetzt kann man da jetzt in die Details schauen, ja, also hat da doch dann doch das Auto sozusagen den E-Scooter überrollt oder was auch immer. Ich denke, der Punkt war ja sowieso zu illustrieren, dass einfach Gefahren so groß oder nervige Dinge so groß aufgeblasen werden, dass man eben dann mit der Maximalmaßnahme reagiert, so wie es in dem Fall eben geschehen ist. Übrigens, private E-Scooter, ausgenommen von dem Verbot. Also man darf in Paris noch E-Scooter fahren, man muss sie nur selbst kaufen und dann schrotten, man darf ihnen nicht mehr leihen und dann schrotten. Dann muss ich nochmal kurz zurück zum Thema Migration, und zwar ging es um die Grenzkontrollen, genauer gesagt Binnengrenzkontrollen zu Österreich, Schweiz, Tschechien und Polen. Heugi hatte sich gefragt und auch um Faktencheck gebeten, ob wir denn da seit 2015, 2016 durchgängig Grenzkontrollen haben. Jetzt gerade begründet das BMI die in Klammern neuen Grenzkontrollen ja auch mit Schutz vor islamischem Terrorismus. So, ich bin mir jetzt nach kurzer Recherche sicher, dass wir seit 2015 keine durchgängigen Grenzkontrollen zu Tschechien, Polen und der Schweiz hatten. Die gibt es zur Bekämpfung von irregulärer Migration, offizielle Begründung, seit dem Oktober 2023. Lediglich die zu Österreich bestehen, soweit ich weiß, tatsächlich seit 2015. Ob es dann da mal zwischendurch Lockerungen gab oder so, das kann ich jetzt nicht nachzeichnen. Ne? Ist auch nicht wichtig. Übrigens gab es tatsächlich separat davon bei der EU angemeldete Kontrollen anlässlich der Corona-Pandemie zu diesen Ländern. Und es gab auch gleichzeitig zu Österreich Corona-Kontrollen und Migrationskontrollen. Das erschwert den Überblick nochmal, wenn man das versucht irgendwie nachzuvollziehen, wann jetzt was angemeldet worden ist. Und neu hinzugekommen durch das in der Sendung besprochene Sicherheitspaket sind damit jetzt die Binnengrenzkontrollen zu Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark. Denn die anderen gibt es ja aktuell schon. Die sollen jetzt quasi zeitlich verlängert werden, sodass die alle denselben Zeitraum abdecken. Letzter Punkt heute im Faktencheck, und zwar ging es da um die Anregung für den Limerick, das Wort Zersetzung, wenn ich das richtig verstanden habe, und da hatte Holgi das Beispiel gebracht, dass es ja zum Beispiel Wehrkraftzersetzung gäbe, daraus könnte man ja machen, wenn man bei der Bundeswehr ständig Witze über die Bundeswehr macht, und er hat aber selber schon gemutmaßt, vielleicht gibt's das auch gar nicht mehr, und er liegt damit richtig, dass es das nicht mehr gibt. Denn Wehrkraftzersetzung, das war ein Straftatbestand in Nazi-Deutschland, für den die Todesstrafe verhängt werden konnte. Ja, ich weiß, es ist ja, also keine böse Absicht, denke ich, an der Stelle. Also ich erkläre mal kurz, was es war. Also wie gesagt, Straftatbestand in Nazi-Deutschland, es ging bis zu der Todesstrafe, was da an Urteilen verhängt wurde. Und da ging es auch nicht allein um die Streitkräfte, also Wehrmacht und Waffen-SS und so weiter zu der Zeit, sondern allgemein um den Willen des Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung. Heute gibt es im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik den Abschnitt 5, Straftaten gegen die Landesverteidigung. Und da steht nicht ganz so was Dramatisches drin, sondern zum Beispiel sowas wie Entziehung von der Wehrpflicht, Sabotage, ne, an Verteidigungsmitteln, oder was ich sprachlich einfach ein bisschen lustig finde, sicherheitsgefährdendes Abbilden, Letzteres meint tatsächlich nicht nur neumodisch Fotos und Videos, sondern auch Beschreibungen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die ganze Zeit vor, wie jemand vor der Kaserne steht und dichtet oder ein impressionistisches Gemälde anfertigt. So. Und damit habe ich versucht, die humoristische Kurve an den Ende des Faktenchecks zu bekommen.
Das hast du sehr gut gemacht, Nando. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns und betteln, denn wir brauchen Unterstützung von euch, von den Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann freuen wir uns, wenn ihr mal auf unsere Webseite schaut. Link ist in den Shownotes. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel direkt aufs Konto. Ihr könnt auch ein Abo bei Apple Podcasts abschließen. Oder ihr werdet Mitglieder bei Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kader und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat sich in Lissabon verliebt und genießt jetzt zu Hause Fischkonserven von Thiago Ferrara.
Lissabon würde ich auch sofort hinziehen, du. Marc Brehm, obwohl, wie ist denn das da im Sommer? Ist das, hält man es da aus?
Ist auch, glaube ich, heiß, aber ist am Meer. Dann geht's, dann kann man reinspringen.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der endlich wieder im gleichen Land ist.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der auf dem Jakobsweg sehr unreligiös wandernde Dösewicht hat natürlich nicht mit dem Temperaturabfall in Nordspanien gerechnet und im Pamplona eine Fließjacke gekauft.
Okay. Doppeldeckerfahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Meribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, nicht auf Flüchtlinge aus islamischen Ländern zu hören, wenn es um die Gefahr des Islamismus geht.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis, Firma Flausch.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Gehen mit der Zeit. Scooter benennen sich in E-Scooter um.
Janine Schöne.
Schön war auch heute irgendwie von Postillon. Carola Brücke aus Dresden wundert sich über die vielen Anrufe und fragen, ob es ihr gut geht. Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, Albert Einstein.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Eine Debatte auf Augenhöhe ohne klaren Sieger analysiert die Tagesschau. Das ist, wie wenn Harris die Wochendämmerung bis einschließlich den Faktencheck vorgetragen hätte und Trump nur den Abspann und man sagt, also inhaltlich war das auf Augenhöhe.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Haben die das wirklich gesagt?
Die haben wirklich das. Die Tagesschau hat, Tagesschau hat sich echt mal wieder. Ja, haben sie wirklich.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Burka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Sebastian verweist auf NSFW Folge 42, in dem Holgi die Wochendämmerung pitcht und anmerkt, dass ihm lediglich noch eine Person fehle, mit der er sich über die zurückliegende Woche unterhalten könne, in 15 Minuten. Wäre ich auch geil, wenn wir nur 15 Minuten immer machen würden, ne? Mhm. Hätte ich praktisch nichts mehr zu sagen.
EDBA.
Alice de Chen.
Oder ich hätte nichts zu sagen. Also heute hätte ich nichts mehr zu sagen gehabt.
Ja, aber ich hätte halt auch mittendrin aufhören müssen und alle so, hä?
Cristiano del Tauscho.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Marianne Friedrich.
Das eineckige Sich und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Dagotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht. Ich sehe mich bedroht durch Rechte und Beschränkte.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Ich bin an einem Kaff vorbeigefahren, das hieß Hascherkeller.
Oh.
Drogenhöhle.
Ja, das ist auch meine erste Assoziation.
Wo waren wir?
Beim Oberfrittenbach. Ne?
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nolz und Salewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kugoy.
Dr. Helmut Kohl.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Hey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porta.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht zur Earth Night das Licht aus.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Saunaziegelstein.
Ist es nicht ein Saunazigel? Sabine Stern.
Suse Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
gehen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth noch ein paar Mal ins Freibad, ehe es wieder zu spät ist.
Martin Unterlechner, ist es nicht schon zu spät?
Ach, kommt drauf an, ich war die Tage hier in Bayern jobtechnisch in einer Therme.
Mhm.
10 Becken haben die drin und draußen.
Mhm.
Unfassbar. Also jetzt nicht so Spaßbad-Therme, sondern ne, weil war halt in Bad Dingenskirchen, also so Heilbad eher. Aber total geil. Ich habe direkt dazu, ich bleib gleich hier.
Aber und es vor allen Wasser Dingen, warm, oder?
Ja, war also zwischen, was hat sie gesagt? Ich glaube zwischen 24 und 38 Grad kannst du dann so jeweils aussuchen und solche Sachen machen. Und auch irgendwie Anwendungen, Massage, tralala, Kurort halt. Ne?
Mhm.
Und was total cool ist, also dadurch, dass das jetzt halt nicht so eine Fancy-Schmancy-Therme war, waren da halt nicht so Poser, sondern nur Leute, die genauso beschissen aussahen wie ich selbst. Und darum hätte ich halt auch überhaupt kein Body-Acceptance oder wie man es nennt, Problem gehabt, um da halbnackt rumzulaufen und so. Was ja oft ist, wenn man in so Fancy-Schmancy-Thermen geht, wo halt diese ganzen Augenbrauen gezupften, tätowierten, bodygebildeten Typen rumlungern, die dich einfach die ganze Zeit nur doof anglotzen und beurteilen, dass du kacke aussiehst oder kacker als sie. Also das ist, glaube ich, echt der Tipp, irgendwie in so Heilbad-Thermen zu gehen, weil, ja, da sehen sie so aus wie ich.
Ich fand auch immer die FKK-Strände an der Ostsee ganz heilsam, weil die Generation, die das dann wirklich macht, ist er auch schon so 50,
bei denen
60?
Bei denen fordert die Schwerkraft auch schon ihren Tribut.
Ja, und das fand ich immer sehr entspannt. Also da hast du auch keinen Schönheitswettbewerb. Wo waren wir? Martin Unterlechner?
Jan van Finkenreue.
Nice Hot Vegetables.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Roland, der Fresh-Cuber, löst Zauberwürfel, weil er die Weltprobleme nun mal nicht lösen kann.
Ingo Weiser.
Also jetzt mal ehrlich, gib mir einen Zauberwürfel und ich fange lieber an, Weltprobleme zu lösen.
Da musst du mal mit meinen Kindern reden, die zeigen dir, wie das geht.
Hatte ich denen nicht damals gezeigt, wie man das Ding auseinanderbaut und richtig rum wieder zusammensetzt?
Ja, aber die haben es auch auf die andere Art gelöst bekommen. Es gibt ja so Wettbewerbe, wer kann es am schnellsten lösen und
Speed
so, ne?
Speedcubing,
Genau, und ich weiß jetzt gar nicht, was die Bestzeit von meinem Sohn war, aber bestimmt
30 Sekunden oder irgendwie sowas.
Nee, das ist so ein Roboter.
Nein, der macht das in einer 30stel Sekunde oder so. Nee, es gibt Menschen, die können das in, ich weiß, vielleicht sind es auch 8.
Es ist auf jeden Fall unter eine Minute, das weiß ich.
Schlimm ist das.
Ingo Weiser, hatten wir den schon? Wenn nicht, dann haben wir ihn jetzt. Ingo Weiser.
Schon gewusst und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Frater Moles Polytechnitis zu Lob den Berg dankt für die freundliche Durchsage und grüßt nochmals Dana.
Martin Meto Balaschk. Oh Gott, mein Russisch ist lange her. Also was? Strovi, das war... Oh Gott, nee, ich krieg's nicht
back hin. Back poppen, ak, bab, hn, ei, drei, op, sechs, hiv. Steht da. Wir können aber auch einfach mal Diebel fragen, oder?
Ja, was Strovi, das war...
Du bist stürmisch, das war niedersorbisch.
Niedersorbisch, das war niedersorbisch. Genau, das steht da nämlich, das war niedersorbisch. Aber das, lustigerweise steht da halt in Kyrillisch, aber wenn man es liest, niedersorbisch.
Verstehe.
Aber ich habe mich echt schwer getan mit, ich dachte, was ist das denn für ein Wort? Niedersorbisch.
Ich hatte ja mal früher, ganz, ganz früher beim Radio, hatte ich einen Kollegen, der war Sorbe und sprach auch fließend Sorbisch. Und der hat nachts, wenn ich Sendung hatte, hat er immer die Nachrichten gemacht und Wetterbericht und so. Und dann habe ich den irgendwann mal gezwungen, den Wetterbericht auch auf Sorbisch zu machen.
Dann
habe ich mal Wetterbericht gemacht und dann meinte ich, und jetzt bitte auf Sorbisch, und hat er einen Wetterbericht auf Sorbisch gemacht. Cool. Und da haben immer mal wieder, so haben Sorben das gehört, so mitten in der Nacht zufällig, und haben sich total gefreut.
Ja.
Und irgendwann hat die Wortchefin, die damals da gearbeitet hatte, uns das verboten. Ich meine, wir reden hier von nachts um 11, 12, 1, ja, wo eh kaum noch jemand wirklich Radio hat. Die hat uns das verboten mit der Begründung, das würde die Leute viel zu sehr irritieren. In einer Sendung mit mir. Also, ne? Und einfach nur, der hat dann irgendwie dann blablabla bla bla auf Sorbisch und ich habe dann gesagt, und das war Sorbisch.
Oh.
Und ich meine, die wohnen alle da in Brandenburg.
Ja,
die
eben. Das ist ja voll die große Zielgruppe. Also, wenn nicht da?
Ja, und vor allen Dingen, es heißt ja immer so dieses, ja, die Leute da abholen, wo sie stehen, ja, da, irgendwie nah bei dem, beim Publikum sein und so. Mhm. Und billiger kannst du ja gar nicht nah bei den Sorben sein, als indem du den Wetterbericht in einem Popradio auch noch auf Sorbisch machst. Diese 8 Sekunden oder wie lange das dauert.
Mhm.
Fand ich aber eine schöne Idee und klang immer sehr schön. Fing immer an mit Jensa Notze. Diese Nacht wahrscheinlich oder heute Nacht.
Witzig. Ja, das war die Wochendämmerung vom Freitag, dem 13. September 2024. Passt auf euch auf und danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.